Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Staffel 7. Max. Episode 5. Vater, Mutter, Kind. In Folge 4 sind wir mit Max im Schwiegermutter-Express hoch zum Waldfriedhof gezuckelt und haben uns durchs Unterholz geschlagen, um die Stelle seines ehemaligen Biwaks aufzusuchen. Viel war nicht mehr übrig, aber es wurde klar, wie es dort ablief und dass es tatsächlich romantisch war, das Waldleben. Gleichzeitig zögerte Max, dieses Leben im Wald als freiwillig zu bezeichnen. Hier jetzt die letzte Folge, Nummer 5. Wir sind noch immer im Wald, auch wenn wir uns im Verlauf der Episode langsam wieder ins Tal begeben. Jetzt aber zu Fuß.
Also meinst du, es gibt Leute, die auch freiwillig sich sowas suchen?
Und das ganz viele, die sind sehr viel stiller, wie man denkt. Deswegen fallen sie nicht auf. Aber ich kann dir also mindestens mal zwei Jungs, die haben alle großen, langen Dreadlocks. Ob das der grauhaarige, weiße Mann ist, der wahrscheinlich mit deutscher Kultur im Wald schläft, oder ob es der afrikanisch wirkende Reggae-Mann, der im Park irgendwo schläft. Aber ja, die Jungs machen das schon voll freiwillig. Ja. Ganz viele machen es. Also eigentlich alle, sonst könnten wir auch aufhören. Wir bewegen uns ja schon auch irgendwie aus freiwilligen Stücken. Und jemand, der seit Jahren im Wald lebt oder tatsächlich einfach so zerzauste Haare hat, weil er nicht zum Friseur geht, der macht das ja schon, weil er es will, in gewisser Weise. Naja, wahrscheinlich ist es schon so, dass du dir, je mehr du dir das auch rechtfertigst, dass du außerhalb von der Gesellschaft lebst und dich bewegst, umso schwieriger wird, Akzeptanz für die andere Seite zu übernehmen. So. Mike hat es immer behauptet, je länger du draußen schläfst, umso schwieriger wird es, wieder reinzukommen. Für mich war es tatsächlich aber eigentlich ein genauso fließendes Übergehen, reinzukommen, wie es rauszugehen ist. Also nichts passiert einfach so schlagartig. Es gibt dann schon diese eine Nacht, wo mir jemand das Lager kaputt schneidet. Aber es war schon irgendwie offensichtlich, dass es natürlich nicht noch drei Winter funktionieren kann. So. Also irgendwann hätte ja auch die Polizei einfach meine Sachen einfach aus Grundlegendheit einmal komplett weggeräumt. Und ich hätte mich komplett neu einrichten müssen. Dann hätten sie mich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder komplett ausgeräumt. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Und so habe ich das schon noch angenommen, dann der Moment, wo die Plane kaputt geschnitten war, zu sagen, ja gut, dann schlafe ich jetzt noch eine Nacht an der Kirchenwand und ab morgen in der Notübernachtung.
Mittlerweile hat Max eine eigene kleine Wohnung bekommen. Insofern ist die Straße kein Thema mehr. Aber für unser eins ist diese Vorstellung katastrophal, die Wohnung zu verlieren, auf der Straße zu landen. Da hat Max wahrscheinlich eine andere Sicht drauf.
Was würdest du tun, wäre jetzt von einem Tag auf den anderen deine Bude weg?
Zum Beispiel jetzt meine Heizung schlagartig wegen einem Gasleck abgedreht wird, drehe ich genauso am Rad wie jeder andere, der Angst hat, dass heute Abend habe ich kein warmes Wasser und keine Heizung und wie soll ich mich waschen, und besorge mir dann bei Bekannten einen alten elektronischen Heizlüftgerät in der Befürchtung, ich würde jetzt nachts erfrieren in meiner Wohnung, weil also Menschen machen sich halt immer Sorgen. Ich glaube, ich würde schneller mich darauf einlassen können, dass es gar nicht so ist wie andere Menschen, aber ich reagiere genauso panisch, habe genauso unlogische Ängste und würde genauso gerne in die Krankenkasse einzahlen, in der Hoffnung, dass ich deshalb gesund bin. Aber ich glaube, ich weiß vielleicht in manchen Situationen schneller, dass, ja, sollen sie mir die Wohnung wegnehmen, ich habe einen Schlafsack und eine Hängematte. Bis morgen komme ich durch, und dann gibt es nette Leute, die lassen einen gar nicht so lange auf der Straße schlafen. Aus Mitgefühl. Wir sind in Stuttgart. So.
Was ist besser? So eine kleine Bude oder draußen zu schlafen?
Das ist viel besser, weil, also erstens weißt du und kannst du abschätzen, kriegst du mit, wenn dir jemand was wegnimmt. Und zweitens ist es eh bloß imaginäre Angst und keiner nimmt jemand was weg, der draußen im Wald schläft. Am ehesten will ein doofer Vermieterbrief an unsere Wohnungstüre irgendwas von uns haben. Und ja, es ist bloß echt ein dummes Gefühl, dass man sehr viel weniger haben muss, wenn man weniger zu befürchten hat. Weil die Polizisten können mir höchstens meine Freiheit nehmen, aber ja, wollen sie ja schon gar nicht. Also ich hatte echt bloß zu befürchten, dass ich nachts um 10:30 geweckt werde und nicht ganz durchschlafen kann die Nacht. Das kommt von mir. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber da.
Was ist das?
Ist ein Gurt von einem Schlafsackbeutel. Ich hatte da einen Spiegel hängen an der Stelle. Dadurch, dass da das Wasser fließt, habe ich hier oft morgens dann die Morgentoilette mich da frisch gemacht. Hier. Da hing mal ein Spiegel dran.
Das ist die letzte Spur.
Ja, so ziemlich. Also ich. Wenn du hier runtergräbst, ich schwöre dir, da unten sind drei Kohlestücke. Die verfallen ja nicht, die dürften ja. Also die habe ich da versteckt. Das war eins der letzten Moves, die ich gemacht habe. Die hatte ich echt als Reserve gebunkert. Ich hatte so ein ganzes Paket an Briketts. Und was natürlich super Heizmaterial ist. Und drei davon habe ich mir aufgehoben für die harte Zeit. Und die drei habe ich, bevor ich das Lager verlassen habe, hier in meinem Wasserloch versenkt. Im Wissen, dass das zuschwemmt. Und ich dann hier für die harten Zeiten, wenn es ganz, ganz mies wird, kann ich hierher kommen, kann buddeln in Armlänge tief. Und dann habe ich drei Kohlestücke. Mit den Kohlenstücken kann ich so lang Feuer machen, dass ich also die ganze Nacht schlafen könnte oder Metall einschmelzen oder, weil das so viel besseres Brandmaterial ist wie die Buchen, die man pflücken kann, die viel mehr Spaß machen zu verbrennen. Ja.
Ist das eigentlich eine Quelle oder ist es nur Sicker?
Das ist das Regenwasser. Das ist tatsächlich nur Regenwasser, das auf diesem Berghang sich sammelt. Die ganzen Mauern, die hier gebaut worden sind, sind nur für den Fall, dass Regenwasser hier ablaufen muss und halt nicht in die Stadt runter schwemmen soll oder die Wege kaputt schwemmen soll. Nee, das ist jetzt wirklich nur das Regenwasser, das die letzten Tage angefallen ist und deshalb natürlich verzögert, aber hier als tiefer Punkt sozusagen wieder rauskommt. Also es kam immer auch viel Wasser im Endeffekt mit ins Lager rein. Das heißt, ich habe versucht darauf zu achten, dass ich hier das so erhöht kriege, dass es wirklich auch vorher schon rechts und links an dieser Stelle vorbei fließt und halt möglichst wenig direkt.
Jetzt nur mal, du als Experte, das ist natürlich hier tausendmal besser, oder? Als im Schlosspark oder in der Stadt auf der Straße.
Um es bildlich zu machen, ich habe hier mit den Mäusen mich um mein Frühstück gestritten. In der Innenstadt musste ich mit den Ratten ums Frühstück streiten. Ja, ich glaube, hier ist sehr viel angenehmerer, weil natürlicherer. Du hast zwar dreckige, schmutzige, erdige Finger, aber du musst keine Kot oder Kotze ertragen. Dass sowas in der Stadt auf dich wartet. Hier triffst du auf den Spatz, in der Stadt triffst du auf die Taube.
Ich denke vor allem die Menschen in der Stadt, die können schlimmer sein als die Ratten.
Ja, auf jeden Fall. Jugendliche, unwissende Testosteronviecher sind so Vollidioten. Gehören alle links und rechts. Aber sie wissen es meistens ja einfach gar nicht. Auch mal jung gewesen. Ich erinnere mich einfach nur zu gut, dass es die Klassenfahrt ist, wo ein Punker uns vom Supermarkt anspricht und fragt, hey, hast du mal ein paar Münzen oder so? Und ich sage, nee, nur Scheine und lauf weiter.
Und du hast auch du hast nie so ein richtig scheiß Erlebnis gehabt, oder?
Ich habe es halt nicht an mich rankommen lassen, aber doch, es gibt der Moment, wo der Betrunkene gegenüber, der uns davor mit Geldscheinen bewirft, dann anfängt, mich körperlich anzugreifen und weil er schwerer ist, wie ich, und auf mir drauf liegt und ich in Panik nicht mehr ganz so viel Luft kriege, mit der rechten Hand seinen Hodensack versucht zu quetschen und mit der linken Hand in sein Gesichtsfeld greife und dabei mit einem Finger in die Augenhöhle greife, aber wirklich bewusst in die Augenhöhle rein, weil ich weiß, dass es so einen Schmerz verursacht, dass er von mir ablässt. Aber es ist schon eine unangenehme Begegnung, würde ich behaupten.
Wie ist das zustande gekommen?
War Samstagabend und warum auch immer, ich glaube, wir haben es schon auch mit ihm angelegt. Er war halt betrunken und dachte, wir sind entweder Junkies oder obdachlos oder was ja auch korrekt war. Und dann sind wir halt natürlich der Abschaum der Gesellschaft und gehören erschossen oder weiß nicht, was man dann so. Bis hin zu, hey, der hat mein Handy geklaut, weil er es nicht mehr checkt, dass er. Und dann mich schlagen will. Es sind auch Leute, die dran vorbeilaufen, die das mehr oder weniger lustig finden, so tun, wie als wären sie die Polizei, aber nur um mich zu natzen. Den ich dann auch, als die Polizei kommt, hinterherwerfe, dass sie das nächste Mal bitte früher die Polizei rufen. Weil sie es halt eher lustig finden, wie dass sie es wirklich als Gefahr für mich als Person wahrnehmen.
Wo war das passiert?
Vorm Globetrotter in der Innenstadt. An dem Abend treffe ich auch auf einen sehr hochgestellten Polizeibeamten, den ich tatsächlich hier als Referenz auch angebe, als sie mich im Wald wiederfinden. Dem habe ich auch einiges gelernt oder wahrgenommen, was was dem wichtig ist. Der sagt zum Beispiel, nachdem er mir eine Aussage aufnimmt, ich soll jetzt sein wie ein Stein. So im Nachhinein war mir klar, weil, naja, wenn er unterrichtet, er seinen Schülern immer sagen muss, kein Mensch verhält sich wie ein Stein. Er wird immer sich bewegen, was sagen, was tun, was machen, was sehen. Er ist niemals ein Stein. Und ich glaube, bis auf eine Aussage, die ich mich selber korrigiere, schaffe ich es wirklich, mich zu verhalten wie ein Stein, dort sitzen zu bleiben, mich nicht zu bewegen, nicht zu sagen, einfach wie ein Stein abzuwarten, bis die ihren Job gemacht haben. Was er ja auch wahrnimmt. Und diese Ironie, aber gleichzeitig auch die Ernsthaftigkeit, dass er sich bei mir erlaubt, den Satz zu machen, und jetzt seien sie ein Stein. Als letzte Aufforderung, das kann er natürlich nicht mit jedem. Und dass ich auch die Möglichkeit habe, das zu interpretieren und ihm zu zeigen, ja, okay, man könnte das schon auch machen, wenn man sich Mühe gibt, zu sein wie ein Stein, ist, glaube ich, auch für ihn eine gute Bestätigung. Ja.
Also um dir Ärger zu ersparen, hat er dir so eine Empfehlung gegeben unter der Hand? Oder wie ist die Situation? Ich verstehe es gerade nämlich nicht ganz.
Ja. Sagt mir, wie ich mich verhalten soll. Und das macht normalerweise keiner dann so, weil es auch eher ein Wunschdenken ist. Er als Polizist hat ja die Aufgabe, die Sicherheit zu gewährleisten. Und jemand, der ist wie ein Stein, ist ungefährlich. Auf den musst du nicht achten. Und es wird aber nie passieren als Polizist. Keiner ist ein Stein. Du musst also immer auf alle Menschen achten. Du darfst nie unaufmerksam sein. Wenn ich ihm garantieren kann, dass ich aber mich wie ein Stein verhalten kann, und er ja auch weiß, ich kann nie alles immer wahrnehmen, und man muss sich auch darauf verlassen, dass es gute Menschen gibt. Er kann nicht, auch wenn er immer davon ausgibt, alle sind die Bösen, er kann nicht die Bösen finden. So, das geht gar nicht. Muss sich darauf verlassen, dass es da Leute gibt, die sich einfach hinsetzen und dann aus gutem Willen sich verhalten wie ein Stein, auch wenn das eigentlich keiner macht. Und ich habe ihm das erleben lassen. Das ist wie morgens beim Frühstück bei der Schwester, bei der katholischen Nonne.
Schwester Marke.
Die Hände zu falten und die Schnauze zu halten, während sie ihr Gebet abhält. Einfach nur, weil diese gute Frau halt sehen will, dass irgendjemand anders da auch an dieses Nichtvorhandene denkt, an die sie so arg denkt. Und naja, das ist die Motivation, warum sie jeden Morgen Leuten Essen macht. Dann bitte falte ich doch die Hände, mach die Augen zu und tu so, als würde ich an den gleichen komischen Gott glauben wie die Tante da vorne. Das ist mir doch danach wurscht, sondern eher so ein, naja, ich habe halt Verständnis für das Gegenüber und ich will ja nicht grausam sein.
Das mit der Polizei, das ging dem, war im Nachgang nach dieser Auseinandersetzung oder was passiert?
Nach der Schlägerei, wo ich tatsächlich mich körperlich so wehren muss, dass ich dem anderen wehtue. Ja. Die ganze Szenario wird ja aufgefahren, weil da ein betrunkener Tourist ist, der den Stuttgarter Obdachlosen angreift und ihm vorwirft, das Handy geklaut zu haben. Der Stuttgarter Obdachlose ist ja der, der in ordentlichem Deutsch, ohne betrunken zu sein, mit der Aussage, das Gras habe ich natürlich im Wald gelassen, ich bin nüchtern, Herr Polizist. Also die wollten auch lieber mit mir zusammenarbeiten, wie mit dem betrunkenen Böblinger, der halt heute Abend seine 80 Euro in den Wind geschossen hatte und dachte, er kann sich's jetzt erlauben. Der war sehr unangenehm, auch für die. Wir sind ja eigentlich auch auf der gleichen Seite so ein bisschen. Weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber ja. Als ich mit diesem älteren Polizisten auch uns begegnen, wir sind wie mein Papa und ich jetzt, so ein älterer Herr und ein junger erwachsener Mann. Also wir hätten uns auch abends beim gemeinsamen Abendessen begegnen können. Dass wir das auf der Straße machen, in dieser komplett absurden Situation, als Polizeioberhauptkommissar der Wache 2 in Stuttgart und Obdachloser schön auf der Straße. Wir hatten trotzdem das gleiche Verständnis füreinander wie bei diesem gemeinsamen familiären Abendessen, weil wir das gleiche Hintergrund haben. Er fragt mich zum Beispiel auch, warum ich das mache. Und ich sage, das weiß ich nicht, aber mein CO2-Fußabdruck ist kleiner wie deiner. Und er muss grinsen, weil er bestimmt das familiär schon diskutiert hat. Und sagen, ja, sich begegnen und auf einer anderen Ebene wissen, dass ein Verständnis vorhanden ist. Zu diesem Vater, der da auch irgendwo in diesem Mann steckt, in diesem Polizisten, so wie ich halt auch ein Kind bin von irgendjemand, der in dem gleichen Ort Vater ist, wie er Vater ist. So. Ja, deshalb bin ich auch gerne in Stuttgart geblieben. Ich habe in NRW die nicht so gut verstanden. In Stuttgart kann ich mit den alten Leuten einfach dummen Sprüche klopfen und die verstehen das, was ich meine.
Die Eltern, die Herkunft, die Vaterfigur, das Mutterbild. Immer wieder beschäftigen uns diese Figuren bei der Frage nach unserer Identität, unserem Wesen. Und klar ist das auch bei Max ein wesentlicher Teil der Geschichte. einer Geschichte, der man halt nicht entkommt.
Es ist ja wurscht, welcher Elternteil einen seine Kindheit über erzieht. Mein Erzeuger hat sehr früh aufgegeben, mit mir sich auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe mich mit meiner Mutter auseinandergesetzt. Deswegen ist die Bindung so gut, aber halt auch so eng und problematisch. Ich bin auf jeden Fall ein Mamasöhnchen, aber dass der Stiefvater, der auch einfach von der Autorität her nicht ganz so fett reinsteigen kann wie die Mutter, die einen schlägt.
Wusste deine Mutter, dass du hier bist, im Wald?
Sie wusste, dass ich im Wald irgendwo bin. Sie hat tatsächlich sogar das Auto abgeholt hier auf dem Parkplatz über uns.
Welches Auto abgeholt?
Mit meiner Mutter hier kannst du die Fahrzeuge sehen von hier aus. Dort habe ich mich mit ihr getroffen, weil ich hatte einen Skoda Citigo, den sie mitfinanziert hat. Und den hatte ich bis hierher und den hat sie hier abgeholt. Den fährt sie heutzutage noch. Hat einen Snoopy vorne aufs Motorhaube gemacht und den hat sie hier abgeholt. Also ja, sie kennt die Stelle sogar eigentlich.
Ja. Du hattest keinen Bedarf mehr.
Nee, ich hätte ja Benzin kaufen müssen, dafür hätte ich ja Geld gebraucht. Dann hätte ich den ja versichern müssen und irgendwie... Die Polizei will dann auch nur, dass du dich gewisserweise verhältst. Das geht ja mal gar nicht. Nee, also mir war klar, dass ich dieses Fahrzeug nicht mehr brauche. Ich habe einmal noch jemanden da gehabt, der wollte es kaufen. Gott sei Dank für ihn hat er irgendwie gemerkt, dass das Ganze wohl doch nicht ganz so... Dann hat er es nicht gekauft. Aber eigentlich ja, ich habe das Fahrzeug hier noch benutzt als Lager. Einfach meine Dokumente drin liegen gehabt oder einen Grillanzünder so als Backup, damit der trocken bleibt, für im Notfall Feuer machen. Meine Klarinette lag da noch sehr lang drin. Die ist eigentlich auch ja, hier wahrscheinlich von der Stadt aufgeräumt worden. Die Stuttgarter sind schon ordentlich, muss ich sagen, die räumen sogar im Wald auf. Hier hatte ich eine Klarinette mal, eine Belcanta, für mehrere tausend Euro Anschaffungspreis. Ja, das Pfandleihhaus wollte es aber auch nicht mehr haben. Für die war so ein Instrument schon nichts mehr wert. Und ja, das lag hier im Wald am Schluss. Das hatte mein Verwüster des Lagers tatsächlich auch offen auf den Waldboden geschmissen gehabt, mein Musikinstrument.
Ja. Und dann hast du liegen lassen?
Ja. Ich habe hier alles zurückgelassen. Ich habe tatsächlich meinen Ausweis oder so mitgenommen. Schlafsack. Und also ich habe sogar die Hängematte ja hier gelassen. So die Bong habe ich noch mitgenommen. Und der Rest ist einfach alles hier geblieben. Die einzigsten Sachen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich sie noch habe. Nee, ich hatte sehr lange noch eine Gabel, die von meiner Taufe war. Und ein IKEA-Kissen, so ein Herzkissen, mit dem ich sehr lange geschlafen habe. Aber das sind dann tatsächlich auch die letzten realen Gegenstände, die ich aus dem alten Leben habe. Also das wird alles Sternstaub. Das ist alles schon immer Sternstaub gewesen. Und ob ich an diese Gabel jetzt die Erinnerung an die Taufe und das Geschenk meiner Oma, das kann ich eigentlich an jede Gabel hin produzieren. Dieses Gefühl ist unabhängig von der Gabel. Und Captain Peng sagt es mal in einem Lied so schön, dass wenn die fallenden Menschen aufhören, sich an Dinge festzuhalten, dann merken sie, dass sie anfangen zu schweben. Und ja.
Wer sagt das?
Captain Peng. Das ist ein Captain Peng und die Tentakel von Delphi, so eine Rap-Hip-Hop-Gruppe, die mit alten Bauwannen Bassbeats produzieren für ihren Hip-Hop und alte Backblechs benutzen als Hi-Hat für ihren Hip-Hop. Und in einem seiner Texte fallen die Menschen und dann fällt manchen von denen auf, dass sie anfangen zu schweben, wenn sie aufhören, sich an Dingen festzukrallen. Und ja, so ein bisschen nach dem Gedanke, dass es unabhängig von dieser Gabel ist, was ich für meine Oma empfinden kann. Ja.
Hast du hier im Wald gesessen und Musik gemacht?
Ich glaube, ich habe sie einmal angespielt, um zu gucken, ob sie funktioniert, aber nö. Ich habe hier nicht Klarinette gespielt. Also es ist eigentlich kein angenehm zu hörendes Instrument. Es ist eher ein quakendes, quietschendes, fienzendes, pfeifendes bei den hohen Tönen Instrument. Ja, von daher gar nicht so angenehm und habe ich gar nicht so gern gespielt. Habe ich tatsächlich als Sechsjähriger auch nur angefangen, weil es hieß, es leichter nachher auf Saxophon umzusetzen. Und ich fand so Saxophonspieler irgendwie cool. Das war, was ich eigentlich mal lernen wollte, aber die Klarinette war es dann 13 Jahre lang. Ja, das war irgendwie was, was ich mitgekriegt habe, dass für meine Eltern auch eine Anschaffung ist, mir dieses Musikinstrument leisten zu können. Und es denen auch wichtig war, mir das leisten zu können. Und aufgrund dieses Bedürfnisses, das ich wahrgenommen habe, habe ich natürlich auch das Musikinstrument entsprechend lange gewürdigt. Und die vielen tausend Mark oder Euro oder so, die man da reingesteckt hat, oder auch die, ja, den Wunsch, den man an das eigene Kind und an die Bildung des eigenen Kindes reingesteckt hat, einfach auch würdigen wollen. Und das hat so lange mit mir rumgetragen. Ja.
Sollen wir langsam hochlaufen, weil
Ich würde sogar runterlaufen, wenn ich ehrlich bin.
Ah, gerne.
Das war tatsächlich die Methode, energiesparend von oben ein Degerloch mit dem Fahrrad raus, hier runtergerollt und am nächsten Morgen hier den Berg wieder runter, um einfach immer bergab sich vorwärts zu bewegen. Achtung, rutschig. Ja. Und das Schöne ist natürlich auch, dass man irgendwie auf dem Arsch hier runterrutschen kann morgens und der dreckige Fleck auf der Hose einfach niemand stört. Das ja, also man muss als Obdachlose fast ja so aussehen. Hier sind überall halblose Steine, die ausgeschwemmt. Deswegen musst du echt aufpassen. Ich würde immer empfehlen, sich an Dingen festzuhalten. Ja, immer mehr Überreste von Max. Das war mein Seil, mit dem ich dann wohl eine der planen Seiten abgespannt hatte. Hupa. Alles gut, ich bin hier mehr wie einmal gefallen.
Aber deine Hose ist jetzt so schön sauber.
Noch, ich kenne mich noch. Ich würde dir empfehlen, hier in dieser Wasserkante, weil wo du jetzt ankommst, ist, sind so 1-2 Meter sehr steil, da musst du springen oder so. Hier ist zwar genauso steil und scheiße, hier kommst du aber so flach raus, dass du halt, naja, diese 2 Meter nicht überbrücken musst. Wie du siehst, keiner geht freiwillig an meinen Lagerplatz, weil es scheiße zu erreichen. Und ja, das war hier runter trotzdem der bessere Weg. Und überraschenderweise habe ich mich trotzdem nie, außer mit der Axt einmal auf den Daumen geschlagen, nie verletzt hier beim im Wald rumjumpen. Ich habe Holz gehackt und habe mir einfach mit der Axt auf den Daumen geschlagen, ganz klassisch.
Genau, und du hattest doch irgendwie Panik, dass du jetzt deine Jonglagehand...
Naja, es war dieses Blut zu sehen und diesen abgeschlagenen Fingernagel hat mich zum Beispiel, also mir ist schlecht geworden davon, mir ist also übel geworden, dass ich nicht, dass ich mich wirklich übergeben musste, aber dieser Moment von, okay, warte, ich muss einen Schluck Wasser trinken, mein Magen dreht sich gerade. Und das ist ja was Psychisches. Und es hat dieser Daumen, den ich nicht mehr voll benutzen kann, als Gedanke ausgelöst.
Sieht man noch was?
Also das war einer von, ich glaube, 6 Fingernägel, die ich mir schon runtergeschlagen und abgezogen habe. Und nee, der Daumen hier war... Ich habe ihn irgendwann dem Mike, also dem Mesner von Schettleblatt, gezeigt. Das ist wie so ein kleiner Drachenschuppe. Es wächst nach. Also es war auch ein Gedanke, den ich draußen hatte. Wie absurd gut sich unser Körper immer wieder erneuert. Ja gut, man kann keinen Arm abschneiden und es wächst neuer, das stimmt. Aber ja, andauernd erneuert sich ja das Gewebe. Also ich, egal, was für einen Schnitt ich im Finger habe oder was für einen Kratzer ich mir am Ellenbogen hole, der Körper regeneriert die Haut irgendwann so, dass er nicht mehr vorhanden ist oder dass vielleicht noch eine Narbe übrig ist.
Aber bist du hier mal gelegen mit Fieber und Rotzen und oder richtig krank?
Einmal ein Glas Essen gegessen, das einfach nicht mehr ganz so fresh war. Und dann hatte ich Durchfall am nächsten Morgen. Und mittags habe ich es schon wieder nicht mehr gemerkt. Also das war die größte Krankheit, die ich hatte. So habe ich körperlich kein Fieber, kein Schnupfen, kein Kopfschmerzen, komischerweise. Das Schlimmste war der Unfall mit dem Fingernagel. Aber nee, komischerweise bin ich nicht krank geworden. Nein, man friert halt schon, aber dann macht man was. Also wenn dir 2 Wollmützen auf dem Kopf nicht reichen, dass du einen kalten Kopf kriegst, dann setzt du eine 3. Wollmütze auf. Und eine 3. war das Maximum, mehr musste ich nie nehmen. Und naja, wenn du Hunger hast, weißt du, was du essen kannst. Du wirst nicht in einen Stein beißen, du wirst was anderes finden. Das muss dir keiner erzählen, so wirklich. Und wenn dir kalt ist, dann ist es egal, in welcher Sprache oder Kultur, dann wirst du als Obdachloser nachts um 2 anfangen, spazieren zu gehen und am nächsten Tag mittags um 14 Uhr auf der Parkbank dein Nickerchen halten und dir deinen Schlaf so organisieren, weil es nachts sehr viel dümmer ist zu schlafen. Der eigene Körper wird dich nachts um 2 aufwecken und wird dich dazu zwingen, dich zu bewegen. Du wirst nicht liegen bleiben und erfrieren bei gesundem Körper. Also bist betrunken, das ist wieder was anderes.
Wie gehst du denn jetzt mittlerweile mit Obdachlosen um? Wahrscheinlich anders als früher, oder? Davor, ja, okay. Und danach.
Ja, diese ganzen ängstlichen Gedanken, die man als Bürger hat, so man erfriert oder man verhungert, oder die kann man halt weglassen und weiß ganz genau, es geht direkt um die Sicherheit. Also mir ist halt bewusst, dass gar nicht Erfrieren oder irgendein Essensthema ist, sondern die Sicherheit, die ein Obdachloser braucht. Oder dass das eins der ersten Bedürfnisse ist. Das heißt, ich spreche ihn eher so an, dass er mich wahrnimmt als Person. Ich ihm klar machen kann, hey, den Raum kann ich dir als sicher gewährleisten. So Leuten, was ich regelmäßig mache, die eingeschlafen sind, meist aufgrund von Konsum, eine Decke über den Körper lege, versuche ich möglichst direkt, wenn sie aufwachen, sie darauf anzusprechen, zu sagen, hey, pass auf, ich war das derjenige, der diese Decke über die Stube gelegt hat. Ich wollte es mir nicht zu dreist sein, aber damit du weißt, ich habe mir das erlaubt. Das heißt, diese Privatsphäre zu respektieren, dass, klar, wenn du in der Öffentlichkeit betrunken einschläfst, kann es sein, dass du mit einer Decke über dem Körper aufwachst, weil jemand sich Sorgen gemacht hat. Zu wissen, dass dann aber trotzdem wichtig ist, zu sagen, hey, ich war derjenige, ich habe mir das erlaubt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Hinterher immer noch sehr viel, also immer noch das ist fast wichtiger, wie ob neben der Decke noch ein warmer Tee oder 10 Euro lagen. Das ist, glaube ich, was einem erst bewusst werden kann, wenn man es erlebt hat.
Jetzt sind wir fast am Ende des Abstiegs durch das Unterholz angekommen. Das waren die letzten steilen Meter durch den rutschigen Wald hinab nach Heslach. Jetzt wieder ein Weg und dann auch wieder Asphalt. Verkehrslärm.
So, und dann wäre hier morgens das erste elektronische Licht gewesen. Bis hierher wärst du im Dunkeln gelaufen. Ab hier hast du erst die Straßenlaternen, weil diese Auffahrt hier ist noch privat im Endeffekt. Und ab hier hast du dann die ersten Lichter. Und dann bin ich einfach in die Innenstadt runtergewatschelt. Erklärt sich irgendwie alles von selber, so ganz natürlich, findest du nicht?
Jetzt sehe ich das nochmal anders hier, die Ecke, nachdem wir hier durchgelaufen sind.
Wie schön versteckt, aber doch mittendrin, oder nicht? Ja. Oder was ist der Gedanke?
Nein, auch man fährt natürlich hier oft durch diesen Tunnel durch, sieht dieses Schützenhaus. Es weiß, 10 Meter weiter oben.
Da kann man überlegen.
Da war der Max.
Tausend Dank an Max, der mir all das erzählt und gezeigt hat. Diese andere Welt, nur ein paar Meter weg von Stuttgart, von Kehrwochen, Baustellen, Partys und was alles sonst noch so das urbane Leben bestimmt. Geld natürlich, Regeln, unser Sicherheitsbedürfnis, alles Mögliche, das hier nahe des Waldfriedhofs kaum eine Rolle spielt. Der Maus ist es egal, Hauptsache, sie findet was zu fressen. Wie hat Max erkannt? Essen ist Liebe. Das war die letzte Episode der 7. Staffel. Nach der Sommerpause Ende August geht es weiter. Dann geht es um den Vagabundenkongress, der 1929 in Stuttgart stattfand. Bald, im Archiv der Straße. Herzlichen Dank für die Unterstützung an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und vor allem für die Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Das Archiv der Straße, realisiert von Uwe Kassai, 2026.